Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment fühlt sich KI im Finanzsystem nicht wie ein Update, sondern eher wie ein Machtwechsel an. Agenten vergleichen Preise, wählen Zahlungsarten, priorisieren Risiken und stoßen Transaktionen an. Die Entscheidungen wandern vom Menschen ins System. Aber wie viel davon wollen wir eigentlich abgeben? Und wer trägt Verantwortung, wenn die Autonomie Realität wird? Genau deshalb bringen wir Banken, Fintechs, Payment-Anbieter und die Aufsicht an einen Tisch. Wir diskutieren, was AI-Native Finance wirklich bedeutet, wie sich Agentic Banking vom Frontend-Feature zum autonomen Finanz-OS entwickelt und wer den Checkout kontrolliert, wenn die KI einkauft. Wir wollen auf Risk, Fraud, Compliance in Echtzeit, auf die Bedeutung der Kundenschnittstelle und auf echte Vertrauensanker schauen. Es geht nicht um Demos, es geht um Entscheidungen und um die Standards, nach denen KI im Finanzsystem eingesetzt wird. Also, seid dabei am 18. Juni 26 in Hamburg. Alle Infos unter www.ki.exchange. Also kommt nicht, um zuzuschauen, kommt, um mitzuentscheiden und mitzudiskutieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 3x3 gleich 10. Wir sagen immer, es ist eine besondere Folge, aber heute ist es wirklich so. Wir sitzen live in Berlin im Tipi, am Kanzleramt, auf der PAX. Und ich darf herzlich begrüßen meinen Co-Host Julian.
Ja, moin. Hallo.
Und unseren Gast für heute, mit dem wir eine spannende Frage besprechen. Und zwar, wie schafft man das eigentlich, so langweilige Produkte wie ein Girokonto, eine Karte oder alle anderen Finanzprodukte, to be honest, einer Zielgruppe schmackhaft zu machen, die eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch hat, vielleicht ein bisschen weniger. Herzlich willkommen, Max.
Stell ja, moin. Moin aus Berlin, genau. Nicht aus Hamburg, sondern aus Berlin. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, moin auch. Max, ein paar Sachen zu dir sagen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wir kennen uns ja nicht, ne?
Ja, die Frage ist halt echt immer, wie weit geht man dann doch nochmal zurück? Ich war irgendwann auch mal... Ich habe ganz früh angefangen, irgendwann mal Modelle und Schauspieler zu vermitteln. Das war mein erster Bereich im Bereich Medien. Dann habe ich eine E-Commerce-Plattform mit aufgebaut im Bereich Fashion. Bin dann nach New York, bin da Brand Director geworden nach meinem Master. Und als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann irgendwann, das kennt man aus der Branche, glaube ich, am meisten, Pocket, irgendwann dann mal Rookie, also nach dem Rebranding, gegründet. Und das war einer der ersten Neobanken für die Gen Z, waren damit auch sehr erfolgreich, haben trotzdem leider nicht die Series A geschafft, aus verschiedenen Gründen, aber wir waren sehr, sehr stolz auf das Produkt und auch auf unsere Kunden. Und genau, danach habe ich noch als Berater gearbeitet, habe auch noch ein anderes Startup als Interim CMO mitgeführt und habe dann gesagt, ich brauche mal irgendwie ein bisschen Zeit, bin dann die letzten 9 bis 12 Monate gereist, einmal Weltreise, 17 bis 20 Länder.
Hast du nicht auch noch ein Buch geschrieben?
Ich habe noch ein Buch geschrieben, ja, das ist noch nicht draußen, aber es ist fertig.
Spoiler.
Spoiler
und jetzt ist ja, der Druck
hoch. Also ich hab mich mit verschiedenen Themen befasst, ja, und habe dann auch ist ein bisschen mehr selbsttherapeutisches Schreiben, wie gründet man und wie kann man dann auch Papa werden und so. Habe dann irgendwann mal einfach 700 Seiten geschrieben, die runtergebrochen auf 200, die ich veröffentlichen könnte, damit es nicht ganz so peinlich wird. Bin jetzt wieder zurück in Deutschland und habe jetzt gerade eine neue Company gestartet, um die es heute gar nicht, ehrlicherweise gar nicht geht, aber es geht, die neue Company ist eine Plattform, die sich mit AI Agentics befasst und wie kann man darum Policies bauen, wie kann man Agents in der heutigen Zeit effizienter und sicherer bzw. more compliant machen. Genau.
Vielleicht hören wir uns ja dann nochmal zu KI Exchange, nochmal wieder zu dem anderen Thema, aber ich bin heute auch mal sehr gespannt. Erstmal lass uns über die 200 Seiten reden, so ein bisschen gründen, was man sagen darf und dann auch noch die du vielleicht nicht veröffentlichen möchtest. Vielleicht kriegen wir da ja auch ein paar Insights. Vielleicht lass uns da doch mal anfangen. Ich finde das jetzt immer dahingehend ganz spannend. Du sagst ja, also ich glaube, jeder kennt Rookie und auch vielleicht die Geschichte dann dahinter. Aber wenn man dich jetzt fragen würde, oder vielleicht was steht auch in deinem Buch, was waren so Erfolgsfaktoren, wo du halt sagst, okay, damit hat man mal was anders gemacht als jetzt wirklich nur eine Karte und ein Konto. Marvin hat es eben langweilig genannt, aber vielleicht einfach mal anders gestaltet hat.
Ich glaube, das ist, du hast es schon gesagt, was anders machen. Also das so machen, wie man es möchte. Wir reden ja ganz oft über Produkte, die, wir hatten keine eigene Banklizenz zum Beispiel, ne? Also wir haben trotzdem Banking as a Service genutzt. Das bedeutet, wir hatten darüber jetzt keinen Vorteil anderen gegenüber. Also das haben ja viele gemacht. So hat es irgendwann N26 mal angefangen. Und das Produkt, unser Produkt selber war ja auch ein Banking-Produkt, was jetzt nicht komplett anders war als eine Girokarte. So, das ist, am Ende konnte man damit bezahlen. Man hatte eine App und man konnte seinen Kontostand anschauen. Was wir aber tatsächlich anders gemacht haben, und das fehlt mir bis heute im Markt, ist, wir haben uns die Zielgruppe angeschaut und das Produkt auf die Zielgruppe hin schon angepasst. Was als Beispiel technisch und was es bedeutet für Eltern und Kinder oder unsere Kunden, ist, dass wir nicht ein Produkt gebaut haben, das einfach nur für die Eltern war, sondern tatsächlich dediziert für junge Menschen. Wir haben in dem Moment, wo das Konto eröffnet wurde von den Eltern, wurde ein Power of Attorney dem Kind gegeben und das Kind konnte dann diese Karte nutzen. So. Natürlich konnte es nicht ins Minus gehen und hatte diverse Sicherheitsfunktionen und eben auch die Kontrolle mit den Eltern. Aber wir haben uns in dem System, was schon da ist, die Vorgaben von Banking as a Service und Co., haben wir uns nochmal einen weiteren Weg überlegt, der die Jugendlichen wirklich in dieses Produkt einführt und ihnen auch das Gefühl gibt, wirklich, dass es ihr Produkt ist. Weil ich lese heute immer noch, und das ist ein paar Jahre her jetzt schon, dass wir nicht mehr am Markt sind. Ich lese immer noch dasselbe für Kinder und Teens. Für so. Und ich lese diese Texte und denke mir, das haben wir mit Tausenden von Kindern am Anfang schon besprochen und alle von denen haben gekotzt. Alle haben gesagt, oh, ich bin doch kein Teen. Oh, wenn da steht, für Kids, so ein 16-Jähriger, der da steht. Und dann, wir haben immer gesagt, das ist wirklich wie...
Das ist wie die Tagesschau, wenn die immer die Jugendwörter des Jahres...
Ja, das droppen. Ist wie der 50-Jährige von der Sparkasse, der sich halt wirklich nur eine Cap aufsetzt, ein Skateboard unter den Arm und dann
auf die Schuhe. Sag nichts gegen Mike Klotz. Der sieht ja aus. Sorry, Mike. An dieser Stelle.
Nein, es ist wirklich, und der einzige Unterschied zu anderen, die jetzt irgendwie noch so Side-Products machen für Jugendliche, das ist ehrlicherweise, ist das einfach dann vielleicht ein 30-Jähriger, der vielleicht nicht ganz doll nach Bank aussieht, aber schon nach Geschäftsmann und dann auf dem Schulhof kommt und sagt, hier, die Karte ist cool. So. Das funktioniert bis heute nicht und das kann man da, also diese These kann man eben so stützen, dass man sagt, sag mir eine auf Social Media, eine Marke, die es im Banking wirklich geschafft hat, nach uns mit dieser Zielgruppe Kontakt aufzunehmen.
Ich habe noch mal eine spannende Frage, weil du dich ja auch viel mit dem Thema Gründen befasst hast und ich auch gerade im Prozess bin. Und eigentlich gibt es ja so eine, ich sage jetzt mal eine Pitch-Deck-Abfolge, eine Abfolge, wo du hingehst und eigentlich schaust du ja immer erstmal, welches Problem löse ich eigentlich. Würdest du eigentlich sagen, dass ihr gar kein Problem gelöst habt mit einer Lösung? Also eigentlich hast du ja Problem, Lösung, Produkt und dann irgendwann geht es auch Richtung Go-to-Market. Aber habt ihr die Sachen eigentlich übersprungen? Habt ihr euch nur angeguckt, es gibt eigentlich bestehende Lösungen für Probleme, die werden halt scheiße vermarktet?
Ich glaube, dass man diese Definition, das ist das Produkt und das ist das Problem und wir haben die technischen Lösungen und deswegen gibt es dieses Problem nicht, das ist der falsche Ansatz. Weil wenn etwas nicht benutzt wird, und dann ist es trotzdem nicht richtig, weil wir als Experten sagen, naja, aber das Kind kann das ja. So, technisch gesehen funktioniert das doch. Und die Eltern, ja. Und dann ist das Problem für mich nicht gelöst. Deswegen, wir haben schon das Problem in meinen Augen gelöst, dass junge Menschen mit einer Karte bezahlen können und sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Denn wir haben viele Jugendliche gefragt, hey, du hast eine Girokarte, aber wo ist die? Habe ich nicht dabei. Warum nicht? Weil ich kann damit digital nicht bezahlen. Dann, und mein Leben spielt digital ab. So, dann ist das Problem für mich auch nicht gelöst. Für viele Experten war es aber immer gelöst, weil naja, irgendwie geht es ja schon. So. Und dieses Produkt, das ein Banking-App, ein Finanzdienstleister gemeinsam sich mit diesem Problem, mit dem Jugendlichen auseinandersetzt und auf einer Ebene spricht, da fängt das Produkt irgendwann an Sinn zu machen und dann ist ein Problem gelöst, auch wenn es vielleicht keine großen technischen Neuerungen bedient.
Ich habe vorhin mit zwei Kolleginnen hier auf Apex auch gesprochen, dass wir den Podcast aufnehmen und mal erklärt, worüber wir sprechen. Und dann die so, ja, ist, also ja klar, du musst die Zielgruppe ja auf Social Media abholen. So, das klingt so einfach, aber ist es natürlich nicht. Und ich musste halt direkt dran denken, wenn ich mir jetzt so Social Media Accounts von, ich möchte nicht immer auf die Sparkassen rumhacken, das ist bei Volksbank und anderen Banken auch so, wenn ich mir von diesen ganzen Regionalbanken den Social Media Auftritt angucke, dann ist es genau das, was du vorhin beschrieben hast, ist halt wirklich so an der Realität und der Sprache der Zielgruppe vorbei, dass es einfach nur noch komisch wirkt. Es wirkt nicht echt. Und die Frage ist ja, wie findest du heraus, wie du kommunizieren musst? Was für einen Content produzierst du? Wie sprichst du die an? Welche Sprache nutzt du? Also das ist ja die Krux. Einfach nur zu sagen, ich habe jetzt irgendwie Social-Media-Accounts und pack da vielleicht noch irgendwie Meta-Ads und so rein, ist ja nicht die Lösung, oder?
Nee, definitiv nicht. Wenn du auf Social Media genau das Gleiche machst wie andere, brauchst du im Endeffekt entweder relativ viel Glück oder ein Produkt, das dich dann rauszieht. Also wenn das Produkt so gut ist, dass die Leute sagen, hey, das brauche ich und deswegen interessiert sind, okay, das ist beim Banking halt oft nicht der Fall, dann brauchst du irgendwie ein Competitive Edge. Als ihr mich gefragt habt zu dem Thema und mir gesagt habt, worüber ihr reden wollt, war in meinem Kopf erstmal so, ey, Rookie, das ist schon für mich so lange her, das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Ne? Und dann guckt man sich aber an, was machen andere Produkte und so und denkt man, naja, ist leider halt doch noch wahr. Weil auch wenn wir nicht mehr da sind, hat sich nicht viel getan. Okay, N26 hat jetzt auch einen Kinderaccount. Revolut hat auch irgendwann gemerkt, naja, mit der integrierten App funktioniert es nicht, deswegen machen wir jetzt auch eine Kinder-App dazu. Aber es ist ja trotzdem am Ende gefühlt nicht gelöst, dieses Problem, weil viele Jugendliche immer noch PayPal zum Beispiel fälschen, immer noch gucken, dass sie irgendwie selbstständig dann digital bezahlen und keinen Anschluss an dieses Produkt bekommen. Und wenn wir jetzt über Social Media sprechen, wie schaffe ich das? Du hast am Anfang gesagt, was anders machen. Ne? Genau darum geht's. Es geht darum, was anders zu machen. Was habe ich gemacht? Das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp für die Leute, die sich gerade dran machen. Und mein Team hat es gehasst. Ich kann jetzt schon sagen, mein Team hat es gehasst, dass ich das machen wollte. Aber ich habe Videos genommen und habe gesagt, ich möchte, dass dieses Video abgedreht wird und dann in 5 verschiedenen Weisen ausgespielt wird. Das heißt, ich habe ein Video genommen, habe gesagt, es gibt Unterteilungen in Hook, in Produkt, in den Call to Action oder whatever, habe diese Videos genommen und habe die aber so, also auf TikTok zum Beispiel kannst du sie so gut schneiden, dass es schon immer noch Sinn macht, wenn die Reihenfolge sich ändert. Was ich rausfinden wollte war, weil du am Anfang Aufmerksamkeitsspanne gesagt hast, wo schaffe ich es, den Algorithmus so zu catchen, dass der Jugendliche da bleibt, damit die Message, die ich brauche, noch ankommt. Und dann habe ich irgendwann meine Formel des Glücks gefunden und die haben wir auch intern so genannt. Und dann konnte ich sagen, wenn ich ein Video produziere und zu dem Zeitpunkt so lange darüber spreche, was das Produkt ist und dann sage, welcher Call to Action und wie man da hinkommt, unterschiedlich bei verschiedenen Themen. Es gab nicht diese eine Formel des Glücks, aber es gab verschiedene. Und dann zu sagen, ich gehe mal Content wirklich strategisch an. Dann kommst du irgendwann dahin, dass du sagst, hey, das funktioniert ganz anders, weil diese Aufmerksamkeitsspanne, auf einmal die ersten 3 Sekunden sind doch wichtig. Und die müssen so sein. Und der ist hooked und auf einmal guckt er weiter. Und auf einmal kommentiert er auch. Und musst du gucken, wann ist der Ragebait wichtig, dass jemand kommentiert. Dass Leute irgendwie gucken, hey, ich will mit euch in Kontakt kommen. Und das kann man machen, es kostet aber auch sehr viel Aufwind.
Und Geld wahrscheinlich.
Nee, das kannst du intern machen. Also wir haben unseren gesamten Content intern produziert. Und nochmal, wir haben den letzten YouTube-Kanal, den wir aufgebaut haben, der war in den ersten 3 Monaten, war der im Schnitt 280 oder zwischen 250 und 280.000 Stunden Watchtime. Auf jeden Tag ein Video, aber jeweils so zwischen 30 Sekunden bis 1 Minute. Das ist Wahnsinn. Also danke, sprachlos. Danke.
Okay, Podcast Ende. Also ich finde das ja spannend. Eine Sache wollte ich vielleicht noch sagen. Es gibt mit sich, also ich finde, jetzt so für mich, es gibt so ein paar Lichtblicke, also es gibt ein paar Banken, Sparkassen, wie auch immer, die das Thema zumindest angegangen sind. Meine Hypothese ist allerdings, und das ist wahrscheinlich immer noch die Herausforderung, weil es vielleicht nicht im Massenmarkt ankommt, ist, Wo ist der Business Case? Du kannst, Hypothese, du kannst mit Kinderkonten kein Geld verdienen. Das heißt, das Geschäftsmodell ist dahingehend, oder zumindest der Cashflow ist verlängert bzw. verschoben. Im besten Fall, das Kind wird erwachsen, hat eigenes Konto, hat eigene Einkünfte etc. Bin ich dann aber noch quasi das Kinderkonto oder muss ich mich dann auch weiterentwickeln? Und das finde ich jetzt halt mal spannend, ist so zum einen, ja, ich kann mit Sicherheit mit Content und mit einem anderen Kanal eine Zielgruppe erreichen, aber wo ist der Business Case am Ende des Tages, glaube ich, was in der Vergangenheit mit Sicherheit dazu geführt hat, dass vielleicht die ein oder anderen Investitionen beziehungsweise dann auch Dinge nicht aufgebaut wurden innerhalb der Bankengruppen. Wie seht ihr das?
Also absolut. Ich glaube, dass es ein großer Fehler von vielen Banken war, nicht mit Neobanken zusammenzuarbeiten und dass diese, kann ich schon sagen, dass
nicht das nur war, sondern immer noch ist.
Immer noch ist, ja. Und es liegt am Ende der Business Case, aus welcher Perspektive sehe ich den? Also für mich zum Beispiel, wenn ich an eine Neobank denke, klar, dann geht es direkt um Monetarisierung. Da geht es darum, dass ich skaliere und ein Modell habe, wo ich monetarisieren kann. Ja, wo es am Ende auch dann Spaß macht, sagen wir mal so, wenn ich skaliere. Das ist immer schwer gewesen und Monetarisierung ist die Königsdisziplin bei Jugendlichen, absolut. Deswegen haben ja alle immer über Lifetime Value gesprochen. Es gibt sicherlich jetzt auch Lichtblicke, definitiv, und ich möchte auch nicht Bling und Co. etwas absprechen, dass sie ihre Sachen nicht gut machen. Das ist für mich aber in den meisten Fällen eben eine Eltern-App. Und das ist auch wieder hier, die machen das super, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Trotzdem, dieses Jugendbanking ist nicht da gewesen. Und jetzt mal zurück zum Business Case. Ich glaube, dass wenn Banken gemeinsam mit Neobanken arbeiten würden und man sozusagen das Erlebnis für einen Jugendlichen, also im Endeffekt das Frontend, anpassen würde, um wirklich mit Jugendlichen oder um Jugendlichen gemeinsam mit ihnen ein Produkt zu entwickeln, das Spaß macht, womit sie auch sicher bezahlen können, dann würde man den CAC deutlich senken. Man würde nicht alle würden sich mit 18 auf diesen immer noch Jugendlichen, und das, also diese Schwelle zu 18, die existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Was passiert mit 18? Keiner kann sich den Führerschein leisten und in der Schule sind sie trotzdem noch. Ja, also es gibt dieses 18 nicht mehr, was wir hatten. Und trotzdem schmeißen sich dann alle mit 18 drauf. Ich glaube, dass wenn man eine Zielgruppe heute sich anschaut, die einfach schon früher erwachsen ist, mit 16 acquiren würde, als Bank über einen Partner, dann würde man so viele Kosten senken, dass sich das vielleicht nicht eigenständig im Business Case positiv auswirken würde, aber man würde eben der Bank etwas Gutes tun in ihrem Business Case. Das wäre langfristig, aber die Weitsicht musst du dann eben auch haben.
Man darf es ja auf gar keinen Fall, also zumindest das Thema, nicht einzeln betrachten, ne? So, weil
genau.
Es ist halt ein Puzzleteil einer im besten Fall ja langfristigen Kundenbeziehung, die halt vorne anfängt mit einem im besten Fall sehr guten Basis am Ende des Tages, ne? Und schon einem gewissen aufgeladene Marke und Branding und Wechselbereitschaft reduzieren. Ne?
Und also Wechselbereitschaft, die wechseln immer noch ungern die Bank. Und wenn ich glaube, dass jeder, der mit 16 irgendwie eine coole Bank hat, der dann...
Was ist denn eine coole Bank? Also das ist ja genau die Kernfrage, wo ich mich... Also das, ja. Ich frage mich halt... muss ehrlicherweise auch gestehen, ich habe euren Content ja nie gesehen. Du hast gesagt, den TikTok-Kanal gibt es noch?
Den ich glaube, 230.000 Follower immer noch.
Das ist crazy. Ich frage mich also, was eine coole Bank und was ist der Inhalt von diesen Formaten? Weil es ist ja, was ich oft auch sehe, ist, dass du wirklich, entweder schickst du Azubis vor, die irgendwelche Videos drehen müssen und sich da zeigen, oder irgendwelche TikTok-Trends, wo, keine Ahnung, dieses geh nach links oder geh nach rechts. Aber es ist halt irgendwie trotzdem nicht cool, weil da sind halt irgendwie Leute in einem komischen Kommunionsanzug, der nicht richtig sitzt. Oder du machst halt irgendwie hart Advertisement zu einem Produkt und hast irgendwie Produktinfos, die du ausspielst und so. Aber das ist ja nicht cool. Also was genau ist der Inhalt, dass jemand sagt, das Video ist so geil, das catcht mich so, dieser Mensch, der da was macht, das ist ja, du wirbst ja nicht mit Banking, oder?
Also schon.
Ja.
Und das Lustige ist, aus dem Grund stand ich nicht vor der Kamera, weil ich dasselbe gesagt hätte wie du, das ist doch nicht cool, so. Deswegen haben wir mit jungen Menschen, nicht mit 16-Jährigen, aber eben mit jungen Erwachsenen gearbeitet,
ja.
Die wussten, was cool ist, weil ich es nicht mehr wusste, so. Und diese Definition zu sagen, das ist das Produkt, das gehört sich so, das ist cool, davon muss man weg.
Mhm.
Weil ansonsten schreibt man halt, diese Bank ist für Kids und Teens so cool, wo du halt sagst, okay, das irgendwie, ich I get it, dass jemand mit 50 in der Bank sagt, das ist doch voll so junge Sprache und so. Und dann liest das irgendjemand und denkt sich, wow. Und wenn ich jetzt sagen würde, wow, cringe, wäre es auch wahrscheinlich wow, cringe.
Ich stell mir gerade vor, dass dann da auch irgendwo drin steht, so für Banking für Erwachsene, Banking für Oma und Opa oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich ansprechend ist. Deswegen finde ich den Vergleich ganz gut.
Es ist einfach für junge Menschen. Einfach, also junge Menschen sind schon bewusst, dass sie junge Menschen sind, aber dieses auf Augenhöhe. Und nochmal, es fühlt sich lustig für mich an, weil es einfach schon für mich sehr, sehr lange her ist jetzt.
Wie lange ist das, haben wir darüber gesprochen?
Ja, wir sind jetzt schon zweieinhalb Jahre nicht mehr live. Ja. Und es gibt diesen berühmten Satz bei uns intern, da hat jemand immer geschrieben, Ehre, 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 ihr seid eine echte Ehrenbank. Und irgendwann hatten wir halt Pullis, da stand immer Ehrenbank drauf. Also das war irgendwann so der Hashtag Ehrenbank war halt von unserer Community uns gegeben und dementsprechend waren wir da auch ein bisschen stolz drauf. Aber nochmal, ich hätte niemals einfach gesagt, Digga, wir sind eine Ehrenbank, weil ich mich das nicht getraut hätte.
So. Ja, aber das ist doch mega geil, wenn sowas aus dem Kundenkreis kommt. Du hast gerade das Thema Community angesprochen. Und auch aus einem ganz anderen Kontext in Hamburg sehe ich gerade ein Unternehmen, was sehr heftig diesen Community-Gedanken bespielt, in einer Phase, wo die aber ehrlicherweise noch gar keine Community haben. Und das finde ich immer schwierig, sozusagen unsere Community, wenn du noch keine Community hast, ist total legitimes Ziel, die aufzubauen. War das für euch eine strategische Entscheidung und wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr interagiert mit Kunden im Testing? Habt ihr gefragt, was die wollen, was die, die haben ja wahrscheinlich keine Feature-Requests geschickt oder sowas, aber wie habt ihr das Thema gespielt, Community-Building?
Also ja, wir haben gefragt, was sie wollen, dann haben sie es uns gesagt, dann haben sie es umgesetzt und dann haben sie es nicht genutzt. Also es ist dann immer die Frage beim Banking, ja, wäre das cool, das zu sehen? Ja, mega, so, guckt halt hinterher keiner drauf. Ja. Wäre das irgendwie in Echtzeit das schön und so? Das ist, ich glaube, bei uns, was wir anders gemacht haben, ist, und das ist jetzt ein klassisches Gespräch auch zwischen Menschen, die in der Sparkasse gearbeitet haben und nicht, wirklich, es ist so dieses immer sich als Banking immer so besonders fühlen, zu sagen, alle gucken auf die Feature und auf die Zinsen und so. Aber die meisten Menschen gucken halt einfach nur, die Bank ist in der Nähe, so. Und die wechseln auch nicht zu irgendeinem ETF oder irgendwas, weil sie einfach da sind und happy sind, dass ihre Karte funktioniert. Davon gibt es ganz, ganz viele Menschen.
Ja.
Und junge Menschen, ja, es gibt natürlich immer, auch gibt auch einen Trend von vielen jungen Menschen, die sich mit Finanzen auseinandersetzen. Aber es gibt eben ganz viele, die es einfach cool finden, damit zu bezahlen zu können. Mhm. Und das ist nichts anderes als eine schöne Jeans, weil die trage ich jeden Tag. Es ist nichts anderes als ein cooler Rucksack, den ich jeden Tag irgendwo hintrage. Nur, dass ich es jeden Tag fast benutze. So. Aber es ist ein Lifestyle-Produkt in irgendeiner Form. Weil sie eben die gucken nicht. Also viele junge Menschen mit 16, wo die Eltern noch unterschreiben müssen, gehen da nicht hin und sagen, ja, aber das kostet nur so. Nur, also dieses Gespräch passiert nur dann, wenn sie es haben wollen und irgendwie zeigen wollen, ich habe da mit drauf geguckt. Aber ansonsten ist es erstmal ein Haben. Kein junger Mensch sagt, das iPhone ist jetzt aber das und das ist das Beste. Die wollen das haben. So. Und das ist bei Erwachsenen, bei Banking vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Weil der Schritt, das Konto zu wechseln, sehr, sehr großer ist in Deutschland. Die meisten machen es nicht. Und deswegen musst du mit klaren Punkten kommen, wo man sagt, hey, das ist ein Mehrwert, da musst du jetzt handeln. Und fast den Menschen fast ein schlechtes Gewissen machen, zu sagen, also wenn du da bleibst und gar keine Zinsen kriegst und gar nicht das machst und so, oh, dann bist du ja echt ein Mensch, der sich mit seinem Leben gar nicht auseinandersetzt. So. Also das Gefühl haben ja auch viele, dass sie immer, wenn sie auf Finanzen gucken, sagen, oh, ich habe damit nichts zu tun, das macht irgendwer anders. Das ist bei jungen Menschen halt noch nicht so. Die wollen damit umgehen, die wollen es benutzen und dementsprechend muss man das Produkt auch in Bezug auf Social Media zum Beispiel mitdenken. Das Produkt impliziert auch den Kontakt über Social Media und den Community-Gedanken.
Aber verstehe ich das falsch oder hast du dich gerade so ein bisschen widersprochen, dass das Produkt eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, weil die wollen bezahlen? Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem wichtig, das Produkt zu haben als Differenzierungsmerkmal. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich finde auch, das ist alles austauschbar. Es ist eigentlich kackegal, ob es eine Sparkasse ist, eine Volksbank. Ey, wir haben noch nie so viel geflucht und geschimpft im Podcast. Gesundheit.
Da bin ich jetzt aber nicht schuld dran.
Das ist das Bad Influence. Ich glaube, das ist total egal, wer der Kartenaussteller ist oder wer die Bank dahinter. Also es ist ja wirklich, also das Produkt an sich ist ja austauschbar. Ein Girokonto funktioniert ja wie ein Girokonto, du kannst dich über den Preis differenzieren, aber auch Zahlen ist ja irgendwie, ob das mit der Karte funktioniert. Ne,
das ist bei der Girokarte noch ein bisschen anders, weil die Girokarte kannst du jetzt nicht immer bei jedem digitalen Produkt hinterlegen und einfach sagen, ich bezahle PlayStation und Co. damit. Da ist dann schon ein technischer Unterschied. Ja. Der ist gravierend, weil das Leben eines 12-Jährigen ist natürlich noch ein bisschen anders als das von einem 18-Jährigen. Mhm. Aber ehrlicherweise, das kommt vor, dass die auch zusammen in einer Lobby Fortnite spielen und genau für denselben Skin bezahlt haben. Und wenn wir uns angeschaut haben, und nochmal, ist lange her, aber das war immer so, die Vendor, da wo bezahlt wurde, waren oft ähnlich und da hattest du klare Gaming war ein Faktor und das war bei 12-Jährigen genau wie bei 18-Jährigen so. Und ja, es ist ein Mittel zum Zweck trotzdem, ist es so. Es ist der Weg zur Freiheit und der ist, ich meine, stellt euch mal vor, ihr könnt nicht bezahlen, digital. Das ist ein Freiheitsthema.
Ja. Die Frage ist ja jetzt mal andersrum, wann hattet ihr euer erstes Konto?
Ich habe das, wir haben da gestern drüber gesprochen, ich hatte ganz früh ein Sparkonto und ich war...
Nein, kein Sparbuch, ein echtes Konto, wo du deine Karte bekommst.
Sechs.
Du bist aber auch ein bisschen stolz auf dein Knackskonto.
Ja, Junge, ich bin super stolz auf mein Knackskonto.
Aber
wir sprechen über, wie kannst du einer Zielgruppe Finanzen oder Konten...
Ja, aber er meint ein Konto, das du wirklich benutzt hast.
Dann lass uns mehr in der Bubble, ein zahlungsverkehrsfähiges Konto, kein Sparbuch.
Was heißt, wo ich mit überweisen kann?
Ja, wenn du deinen ersten Job gehabt hast, deinen Nebenjob oder so.
Ich habe mit meinem Knackskonto, habe ich mein Taschengeld immer drauf eingezahlt.
Okay.
Also ich war sechs, habe diese Knackskarte gekriegt.
Hat also die ersten ETFs investiert und so.
Haben wir damals die Bitcoins gekauft?
Ich glaube 15, 16, irgendwie so. Okay. Also Girokonto
Ich war 17, ehrlicherweise. Ja. Und bei mir war es halt so, ich musste mit meiner Mutter hin, war alleinerziehend. Die brauchte dann auch diese Genehmigung hier, damit nicht beide unterschreiben mussten. Und ich bleib dabei, absoluter Pain in the ass.
Brauchst du heute auch noch.
Ja, das ist das Schlimme. Das ist da, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, du hast zwar vielleicht auch ein Problem oder du hast das Produkt dem Kunden, dem Kind, nenne ich es jetzt mal, oder dem Jugendlichen schmackhaft gemacht.
Bitte sag nicht Teen, aber ja.
Den Kids. Jugendlichen. aber du hast auch ein Problem vielleicht für die Eltern gelöst. Weil wenn ich jetzt selber überlege, in ein paar Jahren muss ich meiner Tochter ein Konto eröffnen und ich bleibe dabei. Es nervt mich, wenn mir jemand sagt, ja, aber wir haben nur bis 16 Uhr auf, Sie müssen vorbeikommen und eine Unterschrift leisten. Denke ich immer so, dann muss ich jetzt meinen ganzen Tag nachplanen. Oder haben sie es jetzt endlich mal irgendwann so digital abgebildet, wie es ja einige Player machen, wo du halt sagst, jo, beide Eltern sind zu Hause. Können bis 22 Uhr Videolegitimation machen und am nächsten Tag oder 5 Minuten später ist das Konto eröffnet.
Also ich bin voll bei dir. Ich glaube aber, dass wir wirklich zwei Sachen trennen müssen. Und zwar ist das das Knacks-Konto, Knacks-Club und der Jugendliche heutzutage, der ein Konto kriegt. Weil ich glaube, das, was wir früher mit dem ersten Girokonto machen wollten, war was anderes als das, was Jugendliche heute machen. Ja. Und alles, was wir dann später vielleicht im Studium dann haben mussten, wollen Leute heute mit 16. Und die haben mit dem, was wir über einen Knacksclub lösen wollen oder auch in meinen Augen die Möglichkeit haben, überhaupt zu lösen, nicht viel zu tun. Also der erste Kontakt damit, den hatte ich auch. Ich hatte ein Sparkonto und habe da mal in dieses Büchlein reingeguckt und es hat sich leider nie refreshed. Das ist heute anders. Aber ich hab wirklich, und das haben wir ja auch bei uns gesehen, ich habe in dieses Sparbuch öfter reingeguckt. Diese Zahl hat sich ja echt nicht verändert. Da war ja noch Stempel drin. Also da war ja noch so, konnte sich auch wirklich nicht verändern.
Da muss ich mal kurz aus meiner Vergangenheit berichten. Du warst auch in der Sparkassenfiliale, ne?
Ja, hör mal, ich war mal der Knacksbeauftragte. Filiale zum Weltspartag. Und dann kamen die Kids immer mit dem
wir müssen diese Themen wirklich splitten bei uns hier.
Das ist total geil. Schon geil. Ich würde nur sagen, zum Thema Sparbuch, das Geilste war wirklich in meiner Filiale, wenn du diese Sparbücher nachgetragen hast. Du musst ja wirklich dann machst du eine Auszahlung und eine Einzahlung vorne und dann hast du das Sparbuch da reingelegt und in so einen Drucker wurden halt die Zeilen nachgedruckt. Boah, wenn du dich da irgendwie das Ding geklemmt hast, so eine Zeile, dann musst du das händisch nachtragen. Und ich dann wahrscheinlich jeden Tag so eine halbe Stunde da und habe diese Sparbuchzeile nachgetragen.
Ja, oder die Leute, die einen Dauerauftrag da drauf gemacht haben und dann irgendwie einmal im Jahr kommen und dann erstmal Buch voll. Ah, okay.
Also Max sitzt hier, soll über Gen Z berichten und Julian und Marvin, so wie Opa erzählt vom Krieg, erzählen über ihre Sparkassen-Historie. Aber mein Punkt gerade war, wenn wir darüber reden, wie man eine junge Zielgruppe, wirklich targeted, egal ob es jetzt ein Zahlungskonto ist oder nicht, finde ich, haben die damals mit dem Knacksclub das unfassbar geil gemacht, weil es war nicht nur, ich habe hier meine Karte und mein Konto, sondern das Erlebnis darum, ich bin einmal im Monat mit den Azubis aus meinem Dorf, sind wir irgendwie nach Moviepark gefahren oder so und du hast dieses Heft bekommen, du hast dein Sparschwein mit dem Logo, es war ein Erlebnis darum, was mich in dem Moment hat das mein Problem, was ich als Sechsjähriger hatte, mein Taschengeld irgendwie horten und ein bisschen über Finanzen lernen, gelöst. So, das finde ich, muss man auch honorieren, dass sie das gut gemacht haben. Das Problem ist, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die Anforderungen, die junge Erwachsene an ihr Banking stellen, heute viel größer sind, weil diese Probleme, die ich die wir damals nicht mal mit 18, 19, 20 hatten, haben die jetzt schon mit 14, 15, weil die online bezahlen wollen, digital bezahlen, das haben wir ja damals gar nicht gebraucht.
Es sind unterschiedliche Zielgruppen in meinen Augen.
Ja.
Und man kann sicherlich auch über ganz unterschiedliche Produkte da sprechen. Früher war zum Beispiel bei uns GoHenry aus UK, hat das super stark gemacht, wurde dann ja auch irgendwie, ich weiß nicht, 25, 30, weiß ich nicht, gekauft von Acorn, manchmal glaube Acorn. Und die waren immer stark, aber deren Hauptzielgruppe waren Eltern, die dann Chores verteilt haben. Das heißt, wenn ich das Zimmer aufräume, kriege ich irgendwie ein bisschen was und kann Sachen abarbeiten. Das ist halt, das ist für kleine Kinder irgendwie cool, es ist ein Use Case so, aber wenn wir jetzt über das, was wir früher hatten, reden, und zwar über ein Bankkonto für junge Menschen und nicht Kinder, wirklich junge Menschen, dann ist das einfach ein anderes Produkt und auch dann würde ich denen auch niemals dasselbe Produkt geben. Wir haben auch, konnten im Endeffekt ab 7. Aber wir haben uns klar davon distanziert. Wir haben klar gesagt, wir sprechen besonders Leute an, so ab 13, 14, eher 14, weil wir geglaubt haben, ab dann brauchst du diese Themen auch und ab dann kannst du damit auch umgehen. Und da haben wir ein anderes Problem gelöst als jetzt der Knacksclub. Und in meinen Augen auch zum Beispiel als Bling. Bling und wir waren absolut möglich, dass wir nebeneinander existieren, einfach weil da viel mehr die Eltern im Fokus waren. Und da spreche ich auch mit vielen Eltern, die sehr zufrieden mit Bling sind, ehrlicherweise. Die sagen, ja, da kann ich das ist ein Taschengeld.
Du nutzt das auch wieder, ne? Bling?
Nee, noch nicht.
Aber es hat absolut eine Daseinsberechtigung, ist auch cool. Aber es ist nicht, dass wenn ich jetzt über einen 16-Jährigen spreche, den jungen Menschen, der wirklich anfängt, Banking zu machen und damit zu bezahlen, da sehe ich Grenzen von diesen Produkten und da sehe ich ehrlicherweise auch, und tut mir leid, N26 sehe ich halt, die waren ja mit Papaya eigentlich die Ersten, die es dann doch nicht gemacht haben, aber sehe ich mit dem neuen Konto auch nicht viel anders, weil es wieder Eltern ist und ja, man muss ja zum Beispiel sagen, Frühstartrente, ne, diese ganzen neuen Themen, die jetzt da sind ab diesem Jahr, kann man machen, kann zum Beispiel eine Sparkasse vielleicht gut umsetzen, so, aber das ist kein Thema für einen 16-Jährigen.
Mir ging's auch gar nicht darum, ich hoffe, ich habe deine Ehre nicht gekränkt.
Ich wollte nicht den
Knacks mit Rookie vergleichen.
Den Beauftragten des Knacks stoppt hier irgendwie überhaupt nicht. Also gar nicht.
Nee, mir ging es auch gar nicht heute um den Vergleich.
Dass Rookie ich kämpfe nur Knacks immer noch für die Gen Z, dass sie wahrgenommen wird als eigenständige junge Menschen, die etwas wollen und auch irgendwie Daseinsberechtigung haben.
Genau, es geht ja darum, also nicht zu vergleichen, ist der Knacksclub so wie Rookie oder wie Bling, sondern wir wollen ja darüber sprechen, wie schaffst du es, eine gewisse Zielgruppe, und bei Rookie war es dann halt ab 14, zu erreichen. Und wie kannst du so stinklangweilige Produkte wie eine Karte oder ein Konto vermarkten? Und dann die Anschlussfrage ist, wie kannst du die nicht nur akquirieren, sondern wie kannst du die in deinem Produkt auch noch halten? Wie baust du eigentlich so ein Banking-Produkt so cool auf, dass du Retention bekommst, dass die Leute wiederkommen, das nutzen, in den Kontostand stecken, so wie du damals dein Sparbuch?
Also das letzte, Retention würde ich jetzt mal irgendwie als erstes beantworten, weil ja, man kann mit der Zielgruppe kommunizieren, man kann irgendwie Neuheiten, man kann sagen, was wurde in der letzten Woche ausgegeben, man kann irgendwie auch damit arbeiten, dass man zum Beispiel Coupons macht, wo Leute dann sagen, hey, du kannst jetzt für PlayStation, wenn du kaufst andauernd für PlayStation ein, wenn du jetzt das und das kriegst, du halt 5% auf den nächsten Kauf oder auch, also Partnerprogramme etc. Das kann man alles machen, alles irgendwie aus ein bisschen Best Practice. Aber, und da komme ich nochmal zu dem ganz Anfang, Jugendliche, genauso wie auch wir unser Sparbuch immer wieder auf und zu gemacht haben, gucken einfach gerne mal rein, wie viel Kohle die haben. So, weil das nicht, es ist noch nicht so alltäglich, dass sie immer dasselbe Gehalt bekommen und dann einfach und immer genau wissen, naja, ich habe ungefähr so viel auf dem Konto und so. Wir sind, die kommen ja aus einer Zeit, dass wir sagen, wir haben seit Jahren, sind wir hoffentlich im Plus. Das heißt, wir machen uns hoffentlich nicht so viel Sorgen.
Fall.
Ja, nein, aber wir sind schon unser, also wir sind schon damit sozialisiert, dass wir irgendwie nicht jeden Tag aufs Konto gucken und sagen, oh Gott, wie viel Geld habe ich noch? Aber ein Jugendlicher rechnet ja schon mal zusammen sein Taschengeld, kann ich mir das noch leisten, muss ich darauf sparen und so. Das heißt, diese Retention ist sowieso schon so ein bisschen da. Mhm. Und dieses, wie komme ich mit denen in Kontakt? Wir waren beim Super Bowl, haben viele auch den Kopf geschüttelt, warum wir das machen. Ich habe gesagt, hey, der Super Bowl, keiner aus Deutschland ist da, wir sind ja, und trotzdem das Thema kommt gerade. Wir setzen uns als erste Influencer und auch gemeinsam mit anderen Influencern, die uns dabei waren, fahren wir dahin und machen was anderes und kommen mal in Content-Bereiche, wo Leute einfach sehen, du kannst das damit bezahlen und dieses Alltägliche benutzen. Was machst du mit so einer Karte? Du lebst. Das ist Freiheit. Und Freiheit bedeutet Träume erfüllen. So. Und mal irgendwie auf was sparen und irgendwas Cooles machen. Und dann immer das einfach die Karte mitzeigen, aber nicht immer dieses, hey, jetzt hier die Karte, so. Sondern wirklich zeigen, die Karte wird benutzt von Menschen. Und wir haben danach 30% weniger für unseren Download bezahlt, langfristig. Weil wir beim Super Bowl irgendwie viel Content geshootet haben und waren damit sehr erfolgreich. Jetzt kann man im Nachhinein sagen, ja, man kann diese Zahlen schwer an die Downloads direkt verknüpfen, weil wir dort nicht, wenn zwei Monate später jemand Download gemacht hat, dann war da kein Link mehr vom Super Bowl. Aber ich kann halt sagen, dass die Zahlen sich drastisch verbessert haben und direkt nach dieser Kampagne halt da wirklich sehr doll runtergegangen sind, also die Kosten. Und da kann ich immer nur sagen, sei da, wo die Zielgruppe auch gerne hinguckt und sei authentisch. Und sag dann schon, du bist älter, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich rede mit dir auf Augenhöhe. Nicht sagen, ich bin ja genauso cool wie du und ich bin eigentlich 15. Na, bist du nicht. Das ist für dein Gegenüber auch in Ordnung.
Und das zahlt ja auch noch ein bisschen darauf ein, was du gesagt hast, mit mal was anders machen, ne? Also es war vorher noch keiner beim Super Bowl zu irgendwelchen Themen oder sonstiges, aber du kriegst damit halt entsprechend auch die Zielgruppe natürlich erreicht.
Genau, und das Produkt ja selber, was ich gesagt habe, das ist Power of Attorney, das ist im Endeffekt die größte Karte mit deinem Namen drauf und es fühlt sich schon an wie dein Konto. Ja. Auch wenn es so, das ist ein ganz kleiner irgendwie Change,
Es hat ja ein bisschen was damit zu tun, dass sie auch Unabhängigkeit haben wollen. Ne?
Freiheit.
Also Freiheit, Unabhängigkeit. Ich muss nur noch eine Sache reinschieben als ehemaliger Knacksbeauftragter. Wir waren natürlich auch in einer ganz anderen Zeit.
Hast du noch eine Karte oder irgendwie so? Hast du die dabei oder so? Zeigst du mir die jetzt gleich?
Marvin hat seine noch, aber ich habe keine mehr. Aber nein, ich wollte nur sagen, es war ja auch anders. Ich gucke hier runter, da liegt mein iPhone mit 17, das war 2007. Da kam das erste iPhone raus. Also da war der Zugang auch zu Konto, Geld etc. war ja noch gar nicht für mich möglich als damals Jugendlicher oder junger Erwachsener. In irgendeiner Form das so auch dauerhaft zu betreiben über Online-Banking und Ähnliches. Also es war, was ich damit sagen will, nicht so tief integriert vielleicht in meinem Alltag, wie es heutzutage halt einfach ist und auch der Zugang dazu vielleicht ein bisschen anders gestaltet ist. Das nur.
Das stimmt, aber man muss immer sehen, wie weit.
Ach, also Marvin zeigt uns gerade ein Foto von seiner alten Knackskarte.
Wow.
Packen wir in die,
Show-Notes.
Sorry.
Ja, das hat mich gerade wirklich aus dem Konzept gebracht.
Schneiden wir raus.
Alles gut. Wo waren wir gerade?
Es hat sich ja auch verändert.
Genau, also ich bin wieder da. Sorry. Also
ich hatte da mit 15 Nokia-Handy.
Aber das Produkt dahinter, also was kaufst du? Was kriegst du mit diesem Banking für junge Menschen? Du bekommst das ehrlicherweise, was wir auch hatten. Wir sind nur in den Laden gegangen und haben ein PlayStation-Spiel gekauft. Heute kaufst du das zu 90% nicht mehr im Laden. Vor allem, du kannst zu Hause, kannst du die PlayStation nicht mehr anmachen und einfach das spielen, was du willst. Du musst monatlich bezahlen. Es gibt kein Free-to-Play mehr so, weil selbst wenn Fortnite und Co. for free sind, ist es nicht for free online zu spielen. Du brauchst irgendwie einen Premium-Account. Und dieser Premium-Account ist entweder von den Eltern, so, und dann lernst du halt nicht, wie du damit umgehen kannst. Wir mussten dann irgendwie sagen, okay, du hast so viel Geld und wenn du nicht genug Geld hast, kannst du das Spiel nicht kaufen. Punkt aus. Aber jetzt ist alles digital. Du kannst doch teilweise in Städten sollen jetzt überall Bus nicht, also kannst keinen Bargeld mehr benutzen. So, und für einen jungen Menschen, der irgendwie sagt, ich möchte wohin.
Wenn du da keinen Zugang hast zu...
Dann kannst du keinen Bus mehr fahren. So, und dann ist egal, ob du ein iPhone hast oder nicht, das iPhone und das mobile Payment hat sich weiterentwickelt, aber die Produkte dahinter, die Jugendlichen wollten, die haben sich noch viel schneller weiterentwickelt und wir haben nicht darauf geachtet, dass eigentlich die 16 sind, das eben auch schon nutzen. Und dann war auf einmal PlayStation Online und all das und die Jugendlichen hatten zu der Zeit, wo wir angefangen haben, konntest du nur online spielen, wenn du Premium-Mitglied warst. Aber du konntest als Jugendlicher das nur bezahlen und Jugendlicher, ich rede auch von Leuten, die eine Ausbildung machen, 16 sind und irgendwo schon irgendwann das wohnen, die mussten trotzdem noch bei Mama anrufen oder bei Papa und sagen, ich brauche jetzt ein bisschen Kohle, weil ich möchte gerne online spielen. Wie viel Freiheit ist das für jemanden, der irgendwie Teil der Gesellschaft ist und irgendwo eine coole Ausbildung macht? Das ist schwierig.
Ja.
Und da sind in meinen Augen, und das ist bis heute so, die großen Banken, diejenigen, die etwas ändern könnten, die es aber einfach auch einfach nicht tun.
Wieso nicht? Genau. Also was würdest du den Leuten raten? Was also muss geändert werden, produktseitig, marketingseitig?
Ich habe mit vielen großen Banken gesprochen und ich will auch gar nicht sagen, dass die ihren Job da falsch machen, sondern einfach nur, dass die Zielgruppe da eventuell, wie du schon sagst, auch nicht auf den ersten Blick so attraktiv ist. So, es funktioniert ja auch alles. Die Girokarte wird ja auch vergeben, so ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass keiner die Girokarte hat. Sie wird vielleicht nicht so genutzt, wie man sich das vielleicht vorstellen sollte. Aber am Ende, glaube ich, wäre es unglaublich positiv für den gesamten Fintech-Markt auch, wenn große Banken mehr mit Startups zusammenarbeiten und dann Perspektiven geben, um Produkte gemeinsam zu entwickeln. Und ja, etwas zu bauen für Jugendliche dann auch. Ich glaube, den Gedanken daran, und wir kennen das Innenleben von Großbanken, das einfach auch so ist, wie es ist. In dem Moment, wenn jetzt eine Großbank sagt, hey, wir möchten was Neues bauen, dann dauert das 4 Jahre, also um zu einer Entscheidung zu kommen, mal ganz blöd gesagt. Und in diesen 4 Jahren hat sich so viel verändert, dass ich heute nicht mal dazu raten würde, darüber nachzudenken, weil KI sich, ja, sind wir ehrlich, wir wissen nicht, was in 2 Jahren mit KI und Agentic passiert. Das bedeutet jetzt zu sagen, wir überlegen uns gerade mal in den nächsten 2-3 Jahren in 15 verschiedenen Gremien, was wir machen. In diesem Prozess sind so viele Menschen involviert, die echt Besseres für den Kunden machen können. Das glaube ich. Also entweder holen von außerhalb und wirklich Expertise holen und da auch Vertrauen in den eigenen Markt setzen und in die Gründerszene in Deutschland. Oder ich sehe da nicht, dass sie es selber bauen.
Kennst du die Kooperation von der Sparkasse mit Hand of Blood?
Ja, und ich finde Hand of Blood irgendwie cool.
So. Ja.
Und ich fand den tatsächlich auch deswegen cool, weil es gab davor die eine oder andere Kooperation, die ich auf Social Media, als es gestartet ist, fand ich schrecklich.
Den Sparkassen?
Ja, Hand of Blood fand ich dann ziemlich cool, weil ich finde, er passt sehr, sehr gut. Und das ist ehrlicherweise genau das, was ich vorher gesagt habe. Macht dich halt ein bisschen lustig, da du musst nicht genauso alt sein.
Ja.
Hand of Blood macht ja den Präsidenten.
Yeah.
Er macht sich fast ein bisschen drüber lustig, dass er halt älter ist, aber das ist in Ordnung.
Ja.
Das wird, junge Menschen sind nicht so, dass sie das einem übel nehmen, älter zu sein, nur wenn du so tust, als wenn du es trotzdem verstehst, was bei denen gerade geht und dann so auf deren, auf einmal Worte wie cringe benutzt. Das funktioniert halt nicht.
Ja, ich fand die auch ganz gut, eigentlich ganz guter Coup. Aber vorher waren das halt so Sachen wie mit Martina Hill und sowas, meinst du die? Oder?
Nee, es gab vorher, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist gerade die eine oder andere Kooperation mit jungen Agenturen, die das einfach zu schnell, es ist dann auch nicht einfach, ehrlicherweise Marketing zu machen für eine große Bank, weil da kommt zum Beispiel eine junge Agentur und die möchte dann eine coole Kampagne für die Sparkasse machen, die überlegen sich was, das muss ja aber irgendwie auch in diese Marke reinpassen und das ist schwer.
Also so Creator-Corporations sind gut, aber keine Ahnung, ob jetzt eine Sparkasse, weiß ich nicht, Montana Black oder so sagen würde, ey, halt mal bitte hier das rote S in die Kamera, während du streamst.
Sehe ich auch nicht. Ich glaube aber auch immer wenn man tatsächlich das Ganze professionell angehen will, dann muss man irgendwann eine Inhouse-Expertise haben, weil dieses immer zwischendurch mal ein Hand of Blood ist cool, das ist ein bisschen das Entertainment, aber es verändert überhaupt in meinen Augen nicht langfristig die Sicht auf die Marke,
ja,
weil ich dann immer die nächsten 3-4 Touchpoints mit der Brand sind dann wieder der Schalter, sind wieder der, sorry, aber die Maus beim Knacksclub und Co. Und dann habe ich doch wieder das Sparkassengesicht so. Da brauche ich schon was Langfristiges und ich glaube, dass man das könnte. Man könnte intern Gesichter aufbauen, die Geschichten erzählen, die cool sind. Ich glaube das schon. Mhm. Und cool, nicht ich, dass ich nicht ich die cool finde, sondern dass junge Menschen die cool finden.
Ja, verstehe. Hm.
Man muss sich auch übrigens nicht komplett verändern. Es gibt Grenzen für die Marke Sparkasse bei Coolness und das ist auch vollkommen fein. Nein, das ist bei, also diese Grenzen sind gar nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach, die sollen ja auch einen gewissen Status bei Sicherheit und in der Gesellschaft haben. Und das ist ja auch eine starke Marke.
Und das also sind Sparkasse auch Dinge, die viele junge Kunden auch abholen.
Ja.
Also auch wenn wir über Corporate Social Responsibility sprechen. Ich glaube, das sind so, oder Nachhaltigkeit in den Themen, so ein super wichtiges Thema, das natürlich in eine Botschaft zu packen, dass du den Leuten sagst, ey, du bist hier bei einer Bank, die sorgt übrigens dafür, dass hier die Kindergärten in der Region noch funktionieren teilweise. Da sind die Geldströme, fließen nicht in irgendwelche Aktionären bei deutschen Banken und so. Das ist ja ein Asset, der ist bestimmt für eine junge Zielgruppe wichtig. Dass die wissen, okay, ich wohne hier und ich lebe hier in der Region und mir ist das wichtig. Aber das in einem TikTok-Reel zu posten, zu packen oder in einem Short, das ist ja die riesen Herausforderung. Dass dein, ne,
ich sehe das nicht als große Herausforderung. Es geht darum, auf TikTok und Co. oder anderen Kanälen geht es darum, sich zu präsentieren, mhm, und dabei authentisch zu sein. So. Und du kannst ja nicht, und dann musst du halt coole Themen finden und coole Sachen machen, aber du kannst nicht anfangen zu sagen, ich bin jemand ganz anderes, okay, und dann, weil das nimmt dir keiner ab. Also da musst du halt sagen, okay, ich bin niemand und ich mache mich über alles lustig und dann bist du wie viele, die dann einfach nur Reaction-Videos machen oder whatever, aber du kannst die Sparkasse schon auf ein Level heben, wo sich die Sparkasse bleibt und trotzdem in dieses Bild reinpasst. Das glaube ich schon, aber einfacher ist es natürlich nicht.
Das glaube ich auch und ich würde jetzt gerne zumindest eine Sache nutzen, nicht immer nur auf Sparkasse drauf wollen, gibt ja auch andere Kinderkonto haben, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt hier Google nebenbei, Comdirect, du hast eine GLS, du hast die Volksbanken, MLP, ING, DKB, also das Thema Kinderkonto ist ja auch ein bisschen größer gedacht, mir kam gerade nur ein Gedanke und den habe ich immer wieder, ist, wie kriegen eigentlich die regionalen Kreditinstitute überhaupt diese Regionalität auch genau bei dieser Zielgruppe zum Beispiel rein? Wenn ich dann überlege, dass sie halt auch natürlich die Region fördern, den Sportverein zum Beispiel fördern, wo die Kinder vielleicht drin sind, weil die Trikots gesponsert werden, weil das Turnier gesponsert wird, weil der Wochenmarkt gesponsert wird. Also es sind halt Themen, wo ich jetzt sage, okay, es ist losgelöst vom Banking komplett, aber es ist trotzdem genau eigentlich das Thema und es ist jetzt meine Wahrnehmung viel zu selten transportiert, vor allem auf den Kanälen.
Also ich habe das Gefühl, ich muss sagen, ich habe nichts gegen die Sparkasse. Das Regionalprinzip ist natürlich ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Ich glaube, das ist auch, aber es ist ein Problem, also ein Hindernis, ein großes Hindernis für die Sparkasse. So. Und da sehe ich auch die größte Hürde, das mit jungen Menschen zu schaffen. So, weil ich, also die Hürde da ist zum Beispiel, dass der digitale Online, das Onboarding, ne? Mhm. Wenn ich, du hast es gesagt, zum Beispiel zwei verschiedene Eltern, ne? Also einer getrennt, einer lebt in Berlin, einer in Hamburg. Jetzt geht er in Hamburg auf eine Seite und möchte aber in Berlin ein Konto eröffnen, geht nicht. Weil du schon von der Seite sofort redirected wirst, so. Das heißt, du kannst bei der Hasba gar kein Konto machen, wenn du, na so, und das sind alles so Themen, wenn ich dann darauf gehe, dann funktioniert das nicht, weil ich dann mein als zweites Elternteil das nicht mehr. Das ist so, also da ist so viel, da sind so viele Steine im Getriebe, um dann diese Onboarding-Strecke sauber zu machen für junge Menschen, dass Leute halt doch irgendwann wieder in den Laden gehen. Also Eltern bringen ihre Kinder doch wieder zur Sparkasse, also rein, um da ein Konto zu eröffnen. Und dass das funktioniert, ist krass, dass das noch funktioniert. Mhm. Und da muss man auch sagen, da habe ich mich vielleicht auch geirrt, weil ich vor ein paar Jahren gesagt hätte, das machen Leute irgendwann nicht mehr. Der Prozess ist ein bisschen langsamer, als ich vielleicht vermutet hätte. Aber es funktioniert ja immer noch, deswegen wird da auch wahrscheinlich weniger Energie draufgelegt. Aber dieses Regionalprinzip, das legt ja so viel Steine in den Weg für, gerade für junge Menschen, um da ein ganzheitliches Produkt zum Beispiel zu schaffen.
Denk mal an ein Studium, so, ne?
Eine Kooperation mit PlayStation. Wenn du die auf TikTok machen möchtest, dann hast du von jedem Kanal, also Hannover war es, glaube ich. Hannover hat auch immer stark, war immer stark bei TikTok von der Sparkasse. Es gab den einen oder anderen. Düsseldorf war auch noch. Düsseldorf war immer sehr stark, genau. Aber
Shoutout an Robin Nehring an dieser Stelle.
Ja, also super gemacht, aber der kommt an seine Grenzen, weil er nur Leute in Düsseldorf anspricht. Ja. Und das ist halt der Grundgedanke von Social Media, ist, dass du Multiplikatoren schaffst und weiter denkst und dadurch Reichweite generierst. Aber wenn dein Produkt an der Grenze von Düsseldorf und das auch durchs Internet stoppt, weil du danach nicht mehr auf die Seite kommst, weil du in Hamburg auf die Seite gehst dann und kommst dann redirect auf Haspa und da gibt es das Produkt nicht und du guckst, okay, PlayStation-Angebot gibt es doch nicht. Das ist schon so, dass du denkst, okay, dann, ja, wie willst du daraus ein Produkt für junge Menschen machen? I'm sorry.
Voll fair. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wir sind ja in unserem Podcast immer, und das habe ich auf jeden Fall heute mitgenommen, wir streben ja immer Kooperationen an. Und so ein paar Sachen, die wir eigentlich, wo wir vorbeigekommen sind, ist ja, dass eine Neobank eigentlich mit einer größeren Bank kooperieren sollte, um erfolgreich zu sein, weil du zu einem gewissen Grade einfach auch die Reichweite brauchst vielleicht. Oder die Monetarisierung, insbesondere wenn du jetzt dich auf junge Menschen targetest. Gleichzeitig bietet ihr oder habt ihr geboten halt Angebote, die so eine Regionalbank oder eine große Bank einfach nicht bringen kann. Vielleicht auch das Know-how, wie mit den Kunden zu sprechen ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir sowas in Zukunft einfach in Deutschland nochmal sehen. Dass wir wirklich sehen, wie sich mal eine Sparkasse, eine Volksbank, eine DB so eine junge Bank krallt. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir es irgendwann mit Bling.
Die Social-Media-Accounts gibt es noch, also vielleicht baust du einfach, ich beschreibe dir die Accounts und dann baust du darauf eine neue Neobank.
Wir können die jetzt auch hier zur Versteigerung ausrufen. Also ihr könnt euch gerne bei Max melden, ihr könnt den Angebote schicken. Und 3x3 gleich 10 Podcasts, würden wir eine 10%ige Provision dafür einnehmen.
Genau, 3x3 ist 10, genau. Nee, aber es ist, ich würde mir wünschen, dass da was passiert. Ich sehe es momentan ehrlicherweise nicht. Ich finde es auch sehr schwer da, also ohne Kooperation, und vielleicht ist es nicht nur die Bank, vielleicht ist es auch ein Kreditinstitut oder irgendwer anders, der aber wirklich da dann voll reingeht, weil ohne Skalierung, wir sind wieder bei dem Thema Monetarisierung und Co., du musst halt skalieren und du musst halt relativ viel Marketing-Spend auch mitbringen, um das Ganze am Anfang irgendwie groß zu machen. Ja, ist schwierig momentan. Also ich sehe es momentan nicht. Ich war sehr, sehr stolz auf das Team und auch, also ich habe das ganze Jahr gemeinsam auch mit zum Beispiel mit Jasenik zusammen gegründet. Und auch
liebe Grüße.
Grüße. Wir waren ja schon verheiratet für ein paar Jahre.
Das ist krass, ne?
Ja, wir waren verheiratet und haben so viel Zeit zusammen verbracht und es war eine sehr, sehr coole Zeit und wir haben das, haben sehr, sehr viel zusammen erreicht. Und ja, das ist das Gründerdasein. Manchmal klappt es dann. Und manchmal schafft man die Series A nicht. Das ist aber auch in Ordnung. Ich würde es mir wünschen, dass es noch jemand anders macht. Yes baut gerade was Großartiges. Ich baue jetzt was Neues. Das heißt, von uns beiden wird es wahrscheinlich, ich will jetzt nicht für Yes mitsprechen, aber wahrscheinlich in nächster Zeit nicht kommen. Aber ja, vielleicht traut sich da noch mal jemand ran und macht das. Ja, cool.
Wir würden uns auch freuen. Julian hat seinen Job des Timekeepings heute, glaube ich, nicht so gut gemacht.
Warum? Ich habe euch jetzt reden lassen. Also es ist jetzt... Heute jetzt greift er mich hier an. Nein, ich fand das dahingehend auch nochmal spannend, dass wir wirklich gesagt haben, okay, auch dieser Kooperationsgedanke, ich glaube, er muss einfach noch ein bisschen mehr wachsen, vor allem in der Gesamtbranche, unabhängig davon. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das auch die nächsten Jahre so entwickelt. Und ich bin vor allem dahingehend gespannt, weil mich das die nächsten Jahre mit Sicherheit irgendwann treffen wird. Meine Kinder werden auch größer, die brauchen irgendwann ihr erstes Konto. Und ich bin gespannt, wie ich das dann löse.
Und willst du, dass dein Kind auch irgendwann Knacksbeauftragter wird oder arbeitest du aktiv dagegen?
Ist erstmal nichts Schlechtes gewesen.
Schon, nochmal, ich habe nichts gegen die Sparkasse, gar nicht.
Nein,
das macht nur Spaß.
Ich bin trotzdem, wir hatten mal auf der BEX, gab es damals die Diskussion zu Financial Education, letzten Endes das Thema, und ist jetzt meine persönliche Meinung, die haben das, es war früher präsenter, also muss ich auch vorstellen, ich war zum Beispiel als Auszubildender, waren wir auch in Schulen und so unterwegs und haben da quasi eigentlich genau das gemacht. Wir haben über Konten geredet oder sonstiges, natürlich immer schon mit einem gewissen Branding am Ende des Tages. Aber meiner Meinung nach wurde das verpennt, das ins digitale Leben zu bringen. Also dort, wo sich die Zielgruppe entsprechend aufhält. So, und irgendwo gibt es da bestimmt auch Parallelen zu dem Thema grundsätzlich. Wie hat man das Thema überhaupt angegangen? Und ich bleibe auch immer noch dabei, weil ich es auch sehr häufig gehört habe, es ist nicht mein Problem, im Sinne von als Bank Legitimation zum Beispiel zu lösen. Ich habe ja einen Legitimationsprozess. Die Eltern können ja in die Filiale kommen. So, warum soll ich was ändern? Ich habe ja einen Prozess. So, ist genau dasselbe Problem, was zum Beispiel Yes jetzt auch mit Pato löst, ist auch, ja, die Leute können ja an den Schalter kommen. Sie können ja mit den, also Shootout, hört euch die Folge gerne an, dann wisst ihr ganz genau, worum es geht, aber die Leute können ja an den Schalter kommen. Die können ja das Geld für die betreuten Personen abheben mit einem Briefumschlag, mit einem manuellen Prozess.
Absolut.
Ist ja nicht das Problem der Bank am Ende des Tages, sondern der andere auf der anderen Seite hat halt einen Riesenschmerzpunkt, Verwaltungsaufwand, die laufen mit viel Bargeld durch die Geld. Wo ich jetzt meine, ne?
Das funktioniert halt so lange gut, bis jemand kommt wie ihr, wie Nies, der dieses Problem wirklich sich anguckt, es löst, es übersetzt in eine Kommunikation, die Leute verstehen.
Und da fände ich es in der Zukunft, ein kleiner Impuls, einfach schön, wenn man auf beiden Seiten sitzen würde und sagen würde, geil, das war nie ein Problem von mir, aber ihr löst ein Problem für eine Kundengruppe von uns und deswegen kooperieren wir.
Genau, in der Form. Also es ist schön gedacht, aber
ja,
es ist, also da reden wir in einer, da reden wir in eine Richtung, wo wir sagen, es wäre schön, wenn wir wirklich den Kunden in den Vordergrund setzen auf unsere Überlegungen und sagen, hey, wir wollen den Kunden, den wollen wir mit einem tollen Produkt bedienen und das ist unser Hauptfokus. Mhm. Und da ist es im Bereich Finance unrealistisch, dass das sich grundlegend ändert, dass das auf jeden Fall immer passiert. Weil du sagst ja selber, es funktioniert. Und da große Änderungen rein zu erschaffen, ist super viel Aufwand und kann intern ehrlicherweise auch gar nicht gelöst werden.
Wir haben unabhängig voneinander, sowohl ich mit dir, Julian, als auch wir, Max, schon mal dazu gesprochen, aber vielleicht hier trotzdem noch die Frage, damit es alle hören können. So wie sich das anhört, und es geht wirklich nicht darum, jetzt einzelne Banken, auch wenn wir oft die Sparkassen nennen, das liegt einfach daran, dass Julian und ich aus dem Bereich kommen, das hat nicht die Sparkasse alleine in sich, aber insgesamt haben halt alle Bankengruppen die gleichen Herausforderungen und Probleme. Jetzt ist die Kernfrage, wie geht es denn in 5 bis 10 Jahren weiter, weil wenn ich mit vielen Leuten spreche, sagen die alle, die kriegen die Probleme aufgrund ihrer Struktur nicht gelöst. Das heißt ja im Umkehrschluss, was passiert mit den Kunden? Gehen die irgendwann zu einer Neobank oder... Und Spoiler, das ist meine These, Banking, Payment, Insurance, was alles dazu gehört, das findet gar nicht mehr im Bankenkosmos in der Zukunft statt, sondern ist alles embedded in anderen Bereichen. So.
Also 2 Punkte. Erstmal ist der Zeitraum 5 bis 10 Jahre ist immer sehr schwierig momentan, wenn wir sehen, was gerade alles passiert, ist schwierig. Und gleichzeitig, das ist jetzt so eine Phrase fast schon, heute auf der PEX wahrscheinlich auch 5-mal gesagt worden, 5 bis 10 Jahre kann man gar nicht hingucken, weil es passiert zu viel. Gleichzeitig kann man sagen, naja, genau das, was du gerade gesagt hast, haben wir uns vor 5 bis 10 Jahren auch gestellt, die Frage. Ja. Genau dasselbe. Und es ist nicht viel passiert, weil, siehe da, wir haben drüber gesprochen, PSD2 total toll und jetzt kamen wir Use Cases und so. Die Banken gehen nicht dasselbe Pensum mit, beziehungsweise nicht in der Geschwindigkeit mit.
Und die Kunden ja ehrlicherweise auch nicht.
Die Kunden auch nicht. Träge, ne? Es ist keine Sache, wo man jetzt sagt, mein Leben verändert sich komplett. Mhm. Vor allen Dingen bei den Zielgruppen, die entscheidend sind und das ist eben nicht die Gen Z. Also unterm Strich ist die Gen Z nicht dafür verantwortlich, ob das Geschäftsjahr jetzt das beste ever war oder nicht. Und dementsprechend ist der Druck zu gering. Und deswegen sage ich, in 5 Jahren werden wir ähnliche Themen immer noch besprechen. Sagen wir mal, einigen wir uns auf 2 Jahre vielleicht. In den nächsten 2 Jahren werden wir dieselben Sachen immer noch besprechen. Und werden vielleicht oder hoffentlich dann irgendwann daraus lernen, dass es halt einfach auch wirklich ganz andere Impulse geben muss, damit sich was ändert. Weil die Wege, die wir jetzt angesprochen haben, die Neobank, sehe ich in den nächsten Jahren jetzt nicht, dass die dann alle wechseln, weil da der Use Case so krass ist. Das heißt, was soll sich ändern? Und da sehe ich ehrlicherweise nicht viel und ich weiß auch nicht, wer es tun sollte, ehrlicherweise. Bisschen traurig, ne? Ich will jetzt, also.
Weltuntergang schon. Ich glaube, wir haben alle genug zu tun, dass wir uns entweder dafür eine Lösung überlegen können oder halt an anderen spannenden Projekten arbeiten. Und ich würde so ein bisschen, sei denn, hast du noch eine Frage? Ich habe dich jetzt so
unfassbar. Nein. Ich hätte jetzt auch den Abbinder gemacht. Wir peilen so gerade, schlendern hier Richtung Stunde Aufnahme. Und ich glaube, das Gespräch hat sehr, sehr viele Impulse. Oder ich hoffe, man konnte an der einen oder anderen Stelle einfach Impulse setzen, dass vielleicht mal auch ein Gedanke vielleicht weitergetrieben wird. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden hier in so einer, ich nenne es jetzt so, ist eine Umkleide, oder? Also so ein, so ein Raum.
Eine Künstlergarderobe, in dem Tipi am Kanzleramt.
Ja.
Mega.
Fotos in die Shownotes, so sagt man so schön. Das habe ich auch von Robin. War, ich fand es auch ein cooles Gespräch. Ich wusste, dass wir ein bisschen lange quatschen werden. Ich finde, wir haben wirklich gequatscht, was cool ist. Wir haben kein, natürlich kennen wir uns, haben gestern schon ein bisschen geschnackt, aber wir haben kein Skript. Mir brennt noch eine Frage unter den Nägeln.
Wann Max, kommt dein Buch?
Wann kommt dein Buch und wie geht's für dich? Also vielleicht magst du noch ein paar Sätze sagen, einen kleinen Abbinder. Das letzte Wort gehört dem Gast immer bei uns. Wie geht's für dich weiter? Wo trifft man dich so und wann hören wir von dir?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, das war für mich so ein bisschen in der Vergangenheit, aber lustigerweise ja tatsächlich auch Zukunft. Also Rookie ist schon eben einfach Vergangenheit, aber die Themen sind ehrlicherweise genauso aktuell wie vorher. Dementsprechend war es für mich auch super spannend, mal nochmal da drüber zu quatschen. Bei mir, ich baue jetzt, wie gesagt, gerade an einem MVP, an einer Plattform, die sich um das Thema Policy und AI Agents in Deutschland und auch global kümmern soll. Da wird man relativ zeitnah auch was Neues hören, heute noch nicht. Aber auf der CAX dann auf jeden Fall. Und so ein Buch, das ist jetzt, ist es gegengelesen, zweimal. Und es gibt noch so Kleinigkeiten, die jetzt angepasst werden. Und dann werde ich mit dem einen oder anderen mal sprechen, oder ich bin auch jetzt schon in Gesprächen, ob man das Ganze mal tatsächlich rausbringen könnte, ob Leute Interesse haben. Vielleicht hat gar keiner Interesse daran. Dann werde ich es aber trotzdem irgendwie für Freunde mal machen. So oder so, man würde es nicht unter meinem eigenen Namen finden. Das heißt, ich gebe euch dann hier unter der Hand mal mein Synonym oder whatever, was es dann tragen wird. Ich werde es nicht unter meinem eigenen Namen machen, so wichtig ist es nicht. Und es ist ganz sicher keine Biografie, weil dafür bin ich viel zu jung. So.
Spannend. Wir freuen uns drauf und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt, hören uns noch ein paar coole Panels an, genießen die Abendveranstaltung, morgen ist noch ein zweiter Tag. Hat riesen Spaß gemacht an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch direkt bei Max oder bei uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao, ciao.